Jeden Sonntag das Gleiche. Nachdem man es so vielleicht mit Ach und Krach geschafft hat, sich einigermaßen rechtzeitig aus dem Haus zu bewegen, von zu Hause wegzukommen, sucht man, wenn man hier angekommen ist, noch schnell einen Platz, weil ich habe schon gesehen, es war heute noch nicht so gut besucht, als es um 10.30 Uhr losging. Aber jetzt freue ich mich über jeden, der da ist. Man sucht dann schnell einen Platz und los geht's auch schon. Und dann ist die Begrüßung da, die Hinweise, die Kollekte. Ja, so das ein oder andere. Wir singen Lobpreislieder miteinander. Dann sind da Gebete. Dann kommt die Predigt. Und zum Schluss noch der Segen. Wir hören ihn Sonntag für Sonntag. Viele kennen diese verschiedenen Segensworte schon auswendig. Vom Segen ist in der Bibel am Anfang der Abrahamsgeschichte das erste Mal die Rede. Vorher kommt das Wort Segen noch nicht vor. Da sagt Gott nämlich zu Abraham, ich will dich, oder Abraham hieß er da ja noch, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dieses Segnen, das durchzieht die ganze Bibel. Wir finden es bei Jakob, bei David, Paulus schreibt über den Segen. Und immer wieder begegnen wir dem Segnen. Die Frage ist, wissen wir eigentlich genau, was damit gemeint ist? Berührt es uns noch, wenn uns am Ende des Gottesdienstes der Segen zugesprochen wird? Oder wie wir oft sagen, wir uns noch unter den Segen stellen, weil wir ja meistens dazu aufstehen? Es ist nicht immer ganz greifbar und doch ist es uns wichtig. An Gottes Segen ist alles gelegen, so heißt es. Und wir achten ja schon manchmal darauf, ne, ob wir uns fröhliche Ostern oder gesegnete Ostern wünschen. Also manche sind da, fröhliche Ostern kann ja jeder haben, aber gesegnete Ostern, das ist dann schon was Besonderes. Weil wir uns unter den Segen stellen. Das wohl bekannteste Segenswort steht in 4. Mose 6, Vers 22 bis 27 und ich möchte es uns lesen. Es ist der sogenannte aaronitische Segen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron, also seinem Bruder, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Im Leben von Christen gehört der Segen irgendwie so selbstverständlich dazu. Er begegnet uns überall und Miri hat ja euch aufgefordert, beziehungsweise Inge hatte den Mut, hier nach vorne zu kommen. Und also die Feiertage hast du nicht mitgenannt, ne? So fröhliche, nein Quatsch, gesegnete Weihnachten, Ostern, gesegnetes Pfingstfest, gesegnete Himmelfahrt, was es so alles gibt. Aber er begegnet uns, und das hatten wir auch gesagt, beim Geburtstag, da wünschen wir Leuten viel Glück und viel Segen. Klar, am Ende des Gottesdienstes stellen wir uns unter den gleichen. Vor dem Essen bittet man, also dankt man oder bittet auch um den Segen. Ich kenne das aus Familien. Ich war vor kurzem eingeladen, letzten Sonntag, und dann habe ich schon gesessen, weil ich ein bisschen Rücken habe. Und die anderen standen noch alle, und ich sage, das ist mir jetzt peinlich, ich sitze schon und ihr steht noch alle. Habt ihr das vielleicht so zur Gewohnheit, dass ihr vor dem Essen das Essen segnet, stehend? Nee, haben wir nicht, da haben sich auch alle hingesetzt. Aber manche Familien machen das, dass sie zweimal beten sozusagen. Sie segnen das Essen vorher und nach dem Essen danken sie für das Essen, was sie zu sich genommen haben. Wir segnen Kinder und Eltern, wir segnen Leute, die auf Reisen gehen oder wir segnen sie für eine gewisse Zeit, wo sie eine besondere Auszeit haben oder so etwas. Wir schreiben manchmal am Ende einer E-Mail nicht nur liebe Grüße, sondern eben auch liebe Grüße und Gottes Segen. Doch wenn wir vom Segen Gottes reden, dann ist es ja eigentlich total wichtig zu wissen, wer ist denn dieser Gott, der mich da segnen will? Ist es einer, der es gut mit mir meint, der mir in meinem Leben seine ganze Güte zuteil lassen werden möchte? Oder muss ich immer damit rechnen, dass es ein Gott ist, der mir auch mal meine Grenzen aufzeigt, der mir mal einen reindrücken will, der mal zeigen will, du bist Mensch? Einer, der will, dass ich den unteren Weg gehe. Ist es einer, der für mich ist und der sagt, du gehörst zu mir? Oder ist es einer, bei dem ich aufpassen muss, dass er nicht alles mitbekommt, was so äußerlich und auch innerlich bei mir passiert? Wer ist denn dieser Gott, der segnen will? Der Schöpfer dieser Welt ist es. Der, der die Menschen anschaut, als er sie gemacht hat und zu dem Urteil kommt, sehr gut. Es ist der, der nicht davor zurückschreckte, seine eigene Herrlichkeit zu verlassen, um in Jesus von Nazareth ganz und gar Mensch zu sein. Es gilt, dass wir versöhnt sind mit Gott in Christus. Dieser Christus ist die Menschenfreundlichkeit und Güte Gottes in Person. Wie oft sagen wir beim Abendmahl, wenn wir das Abendmahl nehmen, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Nimm es mit deinen Sinnen, mit deinen dir gegebenen Sinnen wahr, wer dieser Gott ist und der Gutes für dich will. Es muss klar sein, mit wem wir es zu tun haben. Es macht ja schließlich auch einen Unterschied, ob ich mit meinem Vorgesetzten rede oder mit meinen Kindern oder mit meiner Frau oder mit meinem Freund. Gott ist nicht der, der uns gerade noch irgendetwas so aufs Butterbrot schmiert, sondern er ist, der dich ansieht und sagt, sehr gut. Der vor dir steht und dir sagt, hey, du bist einer oder eine meiner tollsten Ideen. Ich möchte dir Gutes tun. So viel als Vorbemerkung. Je nachdem, was wir für ein Bild von Gott haben, werden wir uns nämlich mit den folgenden Sätzen des Segens etwas verbinden. Und der erste Satz in diesem Segen ist ja, der Herr segne dich und behüte dich. Wenn man die Bibel liest, dann fängt eigentlich ja bei Abraham alles mit dem Segen an. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Im Leben der Väter oder Erzväter, wie man sagt, war der Segen etwas sehr, sehr Handfestes. Man konnte zum Beispiel bei Jakob sehen, wie die Schafherde, nachdem Gott sie gesegnet hat, förmlich explodiert ist und ist immer mehr worden. Es ist banal, aber wichtig zugleich. Der Segen geht von Gott aus. Er ist der Handelnde, auf ihn kommt es an. Es wird wieder und wieder gesagt, der Herr segne dich. Es sind nicht wir, die letztlich den Segen ausströmen. Wir können ihn aussprechen, aber letztlich ist es der Herr, der segnet. Er sorgt sich, er behütet, er beschützt. Er ist der, der gute Gedanken über dich hat und über dein Leben. Und wir denken ja manchmal, wenn wir uns nur etwas anstrengen, dann kann Gott ja eigentlich gar nicht anders als uns segnen. Ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich mache regelmäßig meine stille Zeit. Ich gebe einen Teil meines Einkommens in sein Reich. Ich bringe mich in meiner Kleingruppe ein. Herr, irgendwie habe ich mir doch wirklich deinen Segen verdient. Wenn wir so denken, dann haben wir das mit dem Segen falsch verstanden. Es kommt nämlich nicht auf unsere fromme Leistung an. Es ist Gott, der segnet. Und es ist auch nicht so, dass der Segen wirksamer ist, wenn der Pastor ihn ausspricht. Es ist genauso gut, wenn der Rudi im Türdienst ihn ausspricht, wenn du kommst oder wenn du gehst oder wenn dein Nachbar im Gottesdienst ihn dir zuspricht, wenn wir ab und zu mal diesen Friedensgruß haben. Es ist völlig egal, wer den Segen ausspricht, weil es kommt darauf an, dass es der Herr ist, der segnet. Die Wirksamkeit des Segens liegt allein in Gottes Hand. Gott will segnen, dich und mich. Er ist der Behüter seiner Leute und er passt auf uns auf. Ab und zu bastel ich mal an Computern rum. An den Laptops weniger, aber früher an diesen Desktops. Und ich habe noch einen, da baut man schon mal nochmal wieder was ein oder was aus oder tauscht was. Und es ist schon interessant, wie ich da rangehe. Wenn da noch Garantie drauf ist, dann bin ich sehr vorsichtig. Wenn die Garantie abgelaufen ist, dann Freestyle. Was geht, gucken, ob es geht oder gucken, ob es nicht geht. Genau. Meist gehen die Dinge ja erst kaputt, kurz nachdem die Garantiezeit abgelaufen ist. Und so ist das bei uns. Aber bei Gott ist das eben nicht so. Er gibt eine lebenslange Garantie und er kümmert sich um uns. Wir sind ihm nicht egal. Es gibt keine Garantie oder keine Garantiezeit so nach dem Motto, die nächsten 2 Jahre passe ich mal auf dich auf, aber die nächsten Jahre, die kosten so 2 Gebete am Tag. Ansonsten bist du auf dich allein gestellt. So ist Gott nicht. Gott hält seine Hand über dein und mein Leben. Er will für uns sorgen, nur manchmal lassen wir ihn vielleicht nicht. Was kann es Großartigeres geben, als dass der Schöpfer der Welt, der in ganz anderen Dimensionen denkt, Dimensionen, die wir vielleicht am Donnerstag in St. Marien von Herrn Zobel hören, oder Bruder Zobel hören, er ist es, der uns hier sagt, ich habe gute Gedanken über dich, ich will dich behüten und bewahren. Jesus sagte zu seinen Jüngern im Neuen Testament sogar einmal, dass Gott die Haare auf deinem Kopf gezählt hat. Bei manchen hat er da nicht so viel Arbeit, bei anderen eher mehr. Aber er ist es, der segnen will. Wenn wir nochmal kurz zu Abraham anschauen, dann heißt es zwar zu Beginn, ich will dich segnen, aber was passiert denn dann bei Abraham und mit Abraham? Da passiert nämlich erstmal gar nichts. Der Sohn kommt nicht innerhalb der nächsten 9 Monate. Sein Leben ändert sich nicht so, dass auf einmal alles glatt läuft. Das Erste, was wir lesen, ist, dass nachdem er das Land durchzogen hatte, floh er nach Ägypten, weil es eine Hungersnot gab. Und immer wieder sagt Gott trotzdem, ich will dich segnen. Aus der Perspektive Abrahams sah das aber nicht immer so aus. Wenn ich auf meine 35 Jahre als Pastor zurückblicke, dann kommen mir Zeiten in den Sinn, in denen ich auch nicht mehr wollte. Da gab es Situationen, wo ich nicht mehr weiter wusste. Es gab Zeiten der Trauer und der Zerrissenheit. Aber dennoch kann ich so im Rückblick sagen, es war eine durch und durch gesegnete Zeit. Ich durfte viel erkennen, Menschen kennenlernen, mich selber kennenlernen, Menschen um mich haben. Ich wurde beschenkt und hatte immer, was ich brauchte. Der Segen Gottes macht aus uns keine Überflieger, die von keinen Sorgen mehr wissen. Es gehört auch Geduld und manchmal auch Enttäuschung dazu, aber Gott steht letztlich zu seinem Wort, ich will dich segnen. Segen heißt, dass Gott gute Gedanken über uns hat und dafür kann man Gott immer wieder richtig Danke sagen, 999 Mal oder 1 Million Mal, wie uns das gerade auch genannt worden ist, oder wir können auch immer wieder dieses Lied 10.000 Gründe singen. Danke übrigens an euch Musikteam, die uns immer wieder in eine Form des Lobens mit hineinnimmt. Der zweite Gedanke des Segens. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. An einigen Stellen in der Bibel lesen wir, dass Menschen ein leuchtendes Angesicht hatten. Der Hohepriester hatte ein leuchtendes Angesicht, als er aus dem Allerheiligsten kam. Das Angesicht Mose strahlte, als er vom Berg Sinai herunterkam. Die direkte Begegnung mit Gott verändert. Sie machte auch aus dem Christenverfolger Saulus, den Apostel, dem wir eine Vielzahl der neutestamentlichen Briefe verdanken, die Begegnung mit Gott verändert. Und sie verändert auch uns. Er möchte uns begegnen. Er will sein Angesicht über dir und über mir leuchten lassen. Wie bei einem Kind, wenn stolze Eltern auf dieses frisch geborene oder auch nicht mehr so frisch geborene in den Kinderwagen oder sonst wo über das Kind ihren eigenen Kopf halten, wie sie dann strahlen. Es ist schon besonders. Und nicht nur über das eigene Kind, auch über andere Kinder oder über Enkelkinder. So strahlt Gottes Angesicht über uns. Gott ist für uns. Er ist wohlgesonnen. Die Sonne, sie strahlt. Sie macht auch unser Angesicht strahlend. Er ist uns wohlgesonnen. Und wer kennt sie nicht, die Fragen, die hochkommen, wenn es einem dann nicht so gut geht, wenn Not und Leid über einen hereinbricht, wenn es Fragen gibt, aber keine Antworten, wenn es scheint, als ob Gott schweigen würde. Es gibt solche Zeiten. Und es gibt diese Zeiten, wo wir am liebsten wegrennen wollen, wo wir uns am liebsten verstecken möchten. Aber über alledem steht, dass Gott dir wohlgesonnen ist. Er hat dich nicht vergessen. Er ist für dich. Da steht ein großes, dickes, fettes Ja über deinem Leben. Ja, ich, der Herr, wende mich dir zu. Ich schaue nicht weg. Ich wende mich dir zu. Ich bin da. Ist dir schon mal so gegangen, dass beim Begrüßen, du hast jemand die Hand gegeben, aber die Person schaut an dir vorbei? Da kann der Händedruck noch so intensiv, noch so stark sein, aber du fühlst dich nicht wirklich begrüßt. Ein freudestrahlendes Gesicht dagegen ist mehr als 1000 Worte. Gott ist ein Gott, der mich sieht, der mich ansieht und der sich mir zuneigt, und sein Blick ist voller Gnade und Güte. Wenn ein Junge sein Mädel ansieht, in das er Hals über Kopf verliebt ist, dann sieht man das in den Augen, die funkeln. Wie ein Bräutigam seine Braut ansieht, so sieht Gott uns an. Er hat das gewisse Funkeln in seinen Augen, wenn er dich ansieht. Es ist kein Blick, der irgendwie von oben herabkommt und sagt: Was willst du denn, kleiner Mensch, von mir? Es ist kein Blick, der gerade auf den nächsten Fehler wartet, um ihn gleich aufzuschreiben nach dem Motto: Kleine Sünden bestraft der Herr sofort. Sondern es ist der Blick, der sagt: Ich tue alles für dich. Du bist mir so wertvoll. Für dich gebe ich mein Liebstes und Wertvollstes. Der Segen Gottes ist nicht darauf beschränkt, dass unser Besitz, wie bei Abraham und Jakob, nahezu explodiert. Glaube ich jetzt nicht unbedingt, sondern dass wir Gnade erfahren dürfen. Besitz kann Segen sein, muss es aber nicht. Als dem König David, als er in Sünde gefallen ist, die Geschichte mit Batseba, infolgedessen er auch noch ihren Ehemann in die vorderste Reihe im Krieg gestellt hat, dass er umkommen musste, ihn sozusagen umbringen ließ. Da kommt anschließend der Prophet Nathan zu ihm und erzählt ihm eine Geschichte von einem sehr reichen Mann, der aus Geiz seinem Gast lieber das einzige Lamm seines Nachbarn gab, als eins von seinen zu nehmen. Der Mann muss sterben, fuhr es aus David heraus. Du bist der Mann, David. Du bist der Mann. Der den Tod verdient hat. Auch in den Tiefpunkten des Lebens hält Gott seinen Segen nicht zurück. Er ist gnädig, und das wird hier sichtbar. Gott lässt einen David nicht hängen, auch wenn Nathan, der Prophet, ihm das zugesagt hat, dass er eigentlich der ist, der sterben müsste, den er selber das Todesurteil ausgesprochen hat. Aus dieser erneuten Verbindung von David und Batseba geht der nächste König Israels hervor, Salomo. Dass wir einen Ort für unsere Schuld haben und sie nicht länger mit uns herumschleppen müssen, so wie ein David, wie er es in Psalm 51 betet, das ist Segen Gottes. Ich habe von einem alten Mann gelesen, der sehr schwerhörig, beinahe taub war. Aber er ging jeden Gottesdienst, jeden Sonntag zum Gottesdienst. Und als ihn mal jemand fragte, warum er denn eigentlich in die Kirche geht, wo er doch sowieso nichts versteht, da sagte er nur, der Segen. Wir brauchen den Segen Gottes, und das hatte dieser Mann richtig erkannt. Wir brauchen die Begegnung Gottes, sei es im Gottesdienst, bei der Predigt, bei den Liedern, beim Gebet, beim Stillesein oder auch zu Hause im eigenen Stillesein, im Hauskreis, im Singen, im Dienen, im Segen. Da ist Gottes Segen. Vor Gottes Angesicht treten und von seinem leuchtenden Angesicht berührt werden, da wird dieser Segen konkret. Der letzte Satz im aaronitischen Segen: Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Ich denke, es ist die größte Dimension des Segens. Der Blick geht über den eigenen Horizont hinaus. Es geht nämlich um den Frieden, über den Shalom Gottes. Es ist der Höhepunkt des Segens. Wenn in den Nachrichten von Frieden die Rede ist, dann meint das meistens, dass es keinen Krieg, keinen Streit gibt. Wenn in einer Konfliktregion gerade mal wieder Frieden herrscht, bedeutet das nicht, dass sich die einstigen Widersacher nicht mehr bekämpfen oder nicht mehr gerne bekämpfen würden. Aber der Friede Gottes, der Shalom, ist größer. Zu ihm gehören tatsächlich Gesundheit und Zufriedenheit und manchmal auch Wohlstand. Shalom ist der Zustand, wie es einmal war, ganz am Anfang. Es ist das, was wir nicht machen können und nachdem wir uns doch selber sehr sehnen. Gemeinschaft mit Gott haben, bei ihm zur Ruhe kommen, neue Kraft schöpfen, trotz oder bei all dem Kaputten, Zerbrochenen, Enttäuschten und dem ganzen Unfrieden in uns und um uns herum, will Gott uns seinen Frieden zusprechen, uns in seinen Frieden hineinstellen. Der Friede Gottes ist eine gestalterische Kraft. Er macht heil, was zerbrochen ist. Er gibt Ruhe und Frieden in turbulenten Zeiten und er gibt Vertrauen in Nöten. Und es kann sein, dass wir aufgefordert werden, unsere Beziehungen zu klären. Ein Jakob, der sich den Segen des Vaters erschlichen hat und zu Wohlstand gekommen war, musste sich mit seinem Bruder Esau versöhnen. Keine leichte Aufgabe, wie wir lesen können. Es kann sein, dass wir durch den Shalom aufgefordert sind, unsere Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen. Und dann gilt es auch zu tun, wenn du merkst, es ist dran. Warum nicht an diesem heutigen Tag? In den Frieden Gottes hineingestellt zu sein, ist wie ein Buch. Schreibe ich einen Namen in mein Buch, so bedeutet es, dieses Buch gehört mir. Und so schreibt Gott seinen Namen in uns hinein. Wir sind sein Eigentum. Du bist sein Eigentum. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, segnen, das heißt die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem zu Gott. Segnen heißt die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem zu Gott. Im Neuen Testament heißt es von Jesus, dass er unser Friede ist. Und so paradox es auch klingen mag, das Kreuz ist ein Zeichen des Friedens Gottes mit uns Menschen. Am Anfang stand die Frage, was Segen eigentlich heißt. Segnen kommt vom lateinischen Wort signare, was so viel wie unterschreiben, unterzeichnen, bezeichnen bedeutet. Hier am Kreuz schließt er Frieden. Er gibt alles, was er hat, das höchste Gut. Er gibt es uns, auf das wir Frieden haben. Denn in seinen Wunden sind wir geheilt. In der Beziehung zu Jesus bin ich sein Kind, sein Eigentum. Bin ich ein Gezeichneter, ein Signierter, ein Gesegneter. In Deutschland haben die Kühe so Nummern im Ohr, damit man sehen kann, zu welchem Stall sie gehören. So gehören wir zu Gott. nur dass wir keine Nummer sind, sondern von Gott bei unserem Namen gerufen werden. Wer mit dem Sieg Jesu am Kreuz gezeichnet ist, wer mit ihm lebt, der hat Anteil am Frieden Gottes, am Shalom Gottes. Nur durch ihn können wir wahren Frieden haben. Ein Frieden trotz Krankheit, trotz Armut, trotz Leiden, trotz Sterben, trotz Missbrauch, trotz Enttäuschung, trotz Verletzung. Das Kreuz ist unser Friede. Wenn wir uns gleich gemeinsam singend unter den Segen stellen oder auch wann immer wir das tun und wann immer wir anderen einen Segen zusprechen, dürfen wir uns ganz gewiss sein, was Gott uns verspricht. Nämlich in das Dunkel deiner Vergangenheit, in das Ungewisse deiner Zukunft, in den Segen deines Helfens und in das Elend deiner Ohnmacht legt Gott die Zusage, ich bin da. In die Fülle deiner Aufgaben, in die Leere deiner Geschäftigkeit, in die Vielzahl deiner Fähigkeiten, in die Grenzen deiner Begabung legt Gott seine Zusage, ich bin da. In die Enge deines Alltags und in die Wüste deiner Träume, in die Schwäche deines Verstandes und in die Kräfte deines Herzens legt Gott seine Zusage, ich bin da. Sei eine Gesegnete, sei ein Gesegneter Gottes. Amen.